Eine Karriere in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft? Muss man sich wirklich entscheiden? Einmal Topmanager, niemals Professorin? Nein, denn mit einer HAW-Professur, also einer Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, lässt sich eine Hochschulkarriere mit einer in der freien Wirtschaft verbinden. Professor Dr. Holger Scheel und Professor Dr. Paul Lampert haben beide genau diesen Schritt gewagt. Von der privaten Wirtschaft an die FH Erfurt. Ihre Jobtitel sind jetzt andere. Vom Manager zum Mentor. Hallo, mein Name ist Stella Pfeiffer und das ist Future Fusion Lehre plus Praxis, die HAW-Professur. In diesem dreiteiligen Podcast machen wir gemeinsam mit der Fachhochschule Erfurt die Bedingungen einer HAW-Professur transparent und zeigen gemeinsam mit den Professorinnen und Professoren der Fachhochschule, wie der Arbeitsalltag einer solchen Professur aussehen kann. Und wie die Hochschule davon profitiert, wenn die ProfessorInnen einige Zeit in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Dazu spreche ich in jeder Folge mit zwei Personen, die diesen Schritt gewagt haben, aus unterschiedlichen Motiven, in ganz unterschiedlichen Arbeitsmodellen und in unterschiedlichen Fachbereichen. Der Wechsel aus der Wirtschaft zur Hochschule will vorbereitet sein und hier fängt es bereits an. Denn welche Schritte sind überhaupt notwendig, um als HAW-Professorin oder Professor berufen zu werden? Wer ist geeignet und wer nicht? Und was sind die Vor- und Nachteile eines Wechsels? Ja, ich habe viele Fragen und ich stelle sie diesen beiden.
Vorher war das bei mir im Unternehmen eben mehr Schreibtisch.
Das ist Professor Dr. Paul Lampert.
Jetzt der Kontakt mit vielen Studierenden, mit vielen Menschen und vorher eben mit unserer kleinen Mannschaft im Büro, das ist doch ein gewaltiger Unterschied.
Also die größte Veränderung, und das ist auch der große Vorteil aus meiner Sicht im Nachhinein, warum ich das so gerne mache, ist die Freiheit der Zeiteinteilung, die man als Hochschulprofessor hat.
Und das ist Professor Dr. Holger Scheel. Und ob Sie beide meine Fragen beantwortet haben, ja, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Und jetzt sind wir im Grunde live. Also, hallo Herr Scheel, hallo Herr Lampert, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo Frau Pfeiffer.
Ja, Frau Pfeiffer, grüß Gott.
Herr Lampert, Sie sind 2022, Herr Scheel, Sie 2021 an die FH Erfurt als Professoren berufen worden. Und Sie beide waren ja zuvor in der freien Marktwirtschaft aktiv. Also Herr Lampert, Sie haben ein Unternehmen gegründet und Sie, Herr Scheel, waren viele, viele Jahre bei Amazon in leitender Position tätig. Es war also, wenn man sich so Ihre Lebensläufe anschaut, ursprünglich gar nicht der Plan, Professor zu werden, oder?
Jein, würde ich mal sagen. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich nach Abschluss meiner Dissertation, also der Doktorarbeit, schon ein bisschen damit geliebäugelt hatte, an der Hochschule zu bleiben. Habe mich aber dann doch entschieden, in die Praxis zu gehen, weil gerade im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, wo ich herkomme, es mir einfach zu kompliziert erschien, dass ich da dann was lehre, was ich nie in der Praxis gesehen habe. Und dann bin ich per Zufall mehr oder weniger zu Amazon gekommen. Also von einer großen Karriereplanung halte ich sowieso relativ wenig. aber ja, es war nicht ausgeschlossen, aber es war auch kein langfristiger Plan, das stimmt.
Bei mir war es ähnlich. Also es gab auch keine Planung in der Richtung. Ich stamme eigentlich aus einer unternehmerisch geprägten Familie und da war das Ziel Professur eigentlich nie auf der Agenda gestanden. Also es war so ein schleichender Prozess.
Und dann muss ich natürlich diese Frage stellen, warum war es denn dann doch so spannend, sich auf eine Professur zu bewerben? Also was hatte Sie dann doch dazu bewegt, in die Lehre zurückzugehen?
Mich haben dann mehr die übergeordneten Fragestellungen interessiert. Also ich wollte weg von den alltäglichen Herausforderungen des Unternehmens, sondern übergeordnete Fragestellungen für die Unternehmen, für die Praxis entwickeln und das dann auch in die Lehre integrieren.
Haben Sie dafür ein ganz konkretes Beispiel? Also was für eine Frage hätte das sein können, für die dann tatsächlich im Arbeitskontext in der freien Marktwirtschaft kein Platz mehr blieb?
Naja, das ist das ganze Thema, das ich jetzt auch bearbeite, das ganze Thema Nachhaltigkeitsreporting. Das geht bei kleinen und mittleren Unternehmen einfach verschütt, weil sich keiner drum kümmern kann. Und das Thema ist allerdings so wichtig, dass es bearbeitet werden muss und auch von eine Lösung für die kleinen und mittleren Unternehmen geben muss. Und das ist ein Bereich, der mich stark interessiert hat und mit dem ich jetzt auch für die Praxis da sein möchte.
Und Herr Scheel, wie war das bei Ihnen? Sie waren dann bei Amazon und dann aber plötzlich an der FH Erfurt. Wie kam es dazu?
Ja, ich war ja sehr lange tatsächlich bei Amazon, fast 20 Jahre und auch in sehr unterschiedlichen Bereichen da. Trotzdem, selbst bei der besten Firma wiederholt sich irgendwann doch alles. Und bei mir war es auch ein ganz persönlicher Grund, wenn ich jetzt weiter hätte vorankommen sollen, dann hätte ich nach Seattle ins Headquarter gemusst. Dazu hatte weder ich noch meine Familie besonders viel Lust. So, und dann stand eben an, wir brauchen einfach eine Luftveränderung, wir brauchen was anderes. Jetzt wieder zum anderen Unternehmen zu gehen, ist wahrscheinlich das Gleiche in Grün. Und dann habe ich mich eben an die Promotionszeit erinnert und wie schön es war, Lehre zu machen. Und dann gesagt, ja, dann machen wir halt jetzt was ganz anderes und probieren es mal mit einer Bewerbung an der Fachhochschule.
Und das passiert ja, kann ich mir vorstellen, nicht einfach so. Da muss man ja explizit nach Stellenausschreibungen suchen. Herr Lampert, erinnern Sie sich an den Moment, an dem Sie sich innerlich dafür entschieden haben, in den öffentlichen Dienst zu wechseln? Erinnern Sie sich vielleicht sogar an den Moment, als Sie die Anzeige dann vor sich sahen?
An den Moment, wo ich die Anzeige vor mir sah, erinnere ich mich ganz gut. Da bin ich nämlich von lieben Kollegen auch auf die Ausschreibung aufmerksam geworden, da die Ausschreibung sehr gut auf mich passte. Ich habe mich vorher schon ein bisschen umgesehen, wie es dann so war, dass die Zeit außerhalb der Hochschule, die ja Voraussetzung für eine Berufung an die Fachhochschule ist, vorüber war. Hat man mal so lose geguckt, ja, ist es möglich, passt man da drauf? Ich komme aus einem sehr spezialisierten Bereich, dem gärtnerischen Pflanzenbau. Da gibt es auch nicht so viele Stellen in ganz Deutschland. Ja, und da gucken wir einfach mal. Aber den Moment, wo ich diese Stelle vor mir sah, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die kam eben per Mail von einem lieben Kollegen von einer anderen Hochschule. Und da dachte ich, Mensch, das könnte aber gut passen.
Und dann haben Sie es ja einfach versucht. Wie das dann gelungen ist und was es für Hürden zu meistern gilt, da reden wir gleich noch einmal drüber. Herr Scheel, wie war das denn bei Ihnen? Sie haben gesagt, Sie brauchten irgendwie einen Tapetenwechsel, Sie wollten irgendwie noch mal was anderes machen. Es war irgendwie klar, es braucht eine neue Möglichkeit im Leben. War dann sofort offensichtlich, ja, dann geht es eben zur Hochschule und dann auch mit einer Professur. War das der einzige mögliche Weg für Sie?
Nee, sicherlich hätte es noch andere Möglichkeiten gegeben, aber dann bei mir war es nicht ein Freund, sondern tatsächlich das wöchentliche Stellen-E-Mail von Zeit Academics, wo dann die Stellenausschreibung für meine Stelle drin stand. Und ja, ganz ähnlich wie beim Herrn Lampert hat es bei mir halt von den Stelleninhalten meiner Meinung nach 100% auf das Profil gepasst. Da war was Quantitatives drin, da war was mit Operations Management drin und ja, da konnte ich dann eigentlich überhaupt nicht zu Nein sagen und habe es dann eben probiert mit der Bewerbung.
Haben Sie die Entscheidung denn jemals bereut?
Keine Minute. Also es ist ungelogen, es ist so, ich treffe mich immer noch gerne mit meinen alten Kollegen, aber wenn ich da zurückblicke oder auch wenn ich vergleiche, was die jetzt so machen, was ich so mache, dann ist die Zeit hier an der Hochschule etwas, das ich sehr genieße.
Gerade diese Freiheit, wie wir unsere Forschung und Lehre gestalten, die ist natürlich sehr, sehr viel wert und das genieße ich auch.
Es ist natürlich auch so, die Erwartungen, die ich hatte, habe ich schon probiert, sehr klar zu stellen, indem ich zum Beispiel mit Kollegen aus meinem Netzwerk, die auch in einer ähnlichen, in einer FH-Professur oder Uni-Professur arbeiten, nochmal sehr gründlich vorher gesprochen habe, wie sieht es denn da aus, was macht ihr da so? Sodass ich eigentlich relativ zuversichtlich war, dass es wenig Überraschungen geben wird, wenn ich jetzt hier in der neuen Rolle bin.
Da kommt dann sicherlich der Unternehmer durch, der ein bisschen wissen möchte, worauf er sich einlässt und gerne planen möchte. Das verstehe ich sehr gut. Gehen wir doch einmal wirklich direkt rein. Wir haben jetzt eben gerade schon über Stellenausschreibungen gesprochen, auch zum Teil über Qualifikationen. Aber wer ist denn wirklich für eine HAW-Professur geeignet und wer hat eher schlechtere Chancen?
Aus meiner Sicht gibt's formale Kriterien, die in der Regel lauten, dass man 3 Jahre außerhalb der Hochschule in der Praxis gearbeitet haben muss. Und das ist ja auch das große Asset, was die Fachhochschule oder die Hochschule für angewandte Wissenschaften gegenüber anderen Hochschulformen hat, dass wir wirklich praxiserfahrene Leute in der Lehre haben. Und dann kommt dazu die pädagogische Eignung. Die haben viele sicherlich während ihrer Promotionszeit, wenn man die ja auch oft mit Lehre verbindet, gemacht oder auch nebenbei während der Arbeitszeit, dass man hier und da Trainings, Coaching oder was auch immer gemacht hat. Das sind eigentlich so die, glaube ich mal, die fakultätsübergreifenden Kriterien, die eigentlich überall gelten. Und danach fängt es dann an, glaube ich, sehr spezifisch auf die einzelnen Stellen zu werden.
Neben dem aus meiner Sicht noch ganz wichtig, einen Zugang zu den Studierenden zu finden. Also wer den Zugang nicht hat oder nicht findet, der wird auch letztlich seinen Kunden, in Anführungszeichen unsere Studierenden, nicht zufriedenstellen können. Und das sehen wir sehr oft auch in den Probevorlesungen, die wir als Teil der Ausschreibung machen. Und da haben die Studis einen guten Sensus dafür, wer sie zukünftig denn optimal betreuen kann.
Und dann ist es sicherlich nicht von Nachteil, auch ein Interesse daran haben zu haben, Lehre zu vermitteln. Also wirklich mit den Studierenden in den Austausch zu gehen, wirklich zu gucken, wie man die unterstützen kann. Es ändert sich also so ein kleines bisschen der Bereich, in dem man zusteuert. Ne? Man ist ja sehr in der Lehrenden, in der für die Studierenden sorgenden Position, versucht, Wissen zu vermitteln und hat dabei einen klaren Auftrag.
Ja, und ich denke auch noch zusätzlich, wir haben ja doch ein relativ hohes Lehrdeputat von 18 Semesterwochenstunden und wir haben alle eine spezifische Qualifikation. Neben dieser spezifischen Qualifikation müssen wir uns aber auch noch anderen Feldern gegenüber zeigen, denn es gilt auch außerhalb dieser spezifischen Qualifikation noch Lehrveranstaltungen vorzubereiten und zu übernehmen. Also auch diese Offenheit an angrenzenden Themenfeldern, glaube ich, ist ganz wichtig.
Haben Sie da ein Beispiel, was das bei Ihnen ganz konkret wäre?
Naja, im Nachhaltigkeitsmanagement, wo ich tätig bin, ist unter anderem auch der Bereich Personal mit dabei. Ich hatte im Unternehmen Personalverantwortung, aber in der Theorie habe ich mich mit Personalmanagement bisher weniger auseinandergesetzt. Also musste ich mich in den Themenbereich eben angrenzend auch noch mit einarbeiten.
Das klingt auf jeden Fall herausfordernd. Herr Scheel, war das bei Ihnen ähnlich? Müssen Sie auch quasi Sachen bespielen, die Sie so aus Ihrem Arbeitsalltag von früher eher weniger kannten?
Ich musste nicht, ich durfte, würde ich sagen, weil bei mir war es tatsächlich auch so, dass so ähnlich wie bei Herrn Lampert, dass beispielsweise gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich Digital Business oder E-Business. Und auch wenn das jetzt von meiner wissenschaftlichen Ausbildung vor 20 Jahren natürlich noch kein Programmpunkt war, war ich natürlich von meiner praktischen Arbeit bei Amazon prädestiniert dafür, das zu übernehmen und habe das auch sehr gerne gemacht. Also manchmal ist es einfach so, man hat hier die Möglichkeit, auch die Erfahrung aus der Praxis weiterzugeben an die Studierenden und das ist, glaube ich, auch der besondere Vorteil, den man hier als Fachhochschule hat.
Ja, direkt diesen Praxisbezug auch in die Lehre mit einzustreuen, ne? Und das quasi anzureichern mit der Theorie. Wenn wir jetzt darüber reden, was für eine Professur erforderlich ist, könnten wir auch darüber sprechen, was vielleicht einer solchen Professur eher entgegensteht oder wo man denkt, okay, das ist eher nicht so förderlich, um diese Stelle wirklich zu bekommen. Gibt es da ein Beispiel für eine Sache, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so ersichtlich ist?
Ich würde sagen, zu großes Ego. Würde dem entgegenstehen, ja. Also hier braucht es doch ein großes Miteinander in so einem Hochschulbetrieb. Und wenn da ein zu großes Ego dagegen steht, dann ist es nicht besonders hilfreich für eine Professur.
Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch schwierig ist, im Bewerbungsprozess wirklich abzufragen oder herauszufinden, wie so ein Bewerbungsprozess, oder haben Sie da,
ja. Wir sprechen ja intensiv auch mit den Kandidaten und da blitzt blitzt es einfach hin und wieder mal auf. Und wenn die Berufungskommission hier ja, hellhörig wird, dann ist es durchaus ein Kriterium, das diskutiert wird.
Das heißt, Sie haben da schon versucht, so einen kleinen Sensor mit reinzubringen und da versuchen, so ein bisschen reinzufühlen, verstehe.
Das ist aber ganz wichtig, glaube ich, auch, dass die Menschen, die sich bewerben, einfach authentisch bleiben. Ja? Mhm. Und wenn, weil selbst wenn wir da irgendwelche Sensoren in irgendwelcher Richtung haben, würden, wenn die ausschlagen, bedeutet das nicht nur, dass wir vielleicht als Hochschule die Person nicht für den 100% perfekten Fit halten, vielleicht für das Profil, sondern eben auch, dass höchstwahrscheinlich sich die Person dann auch hier nicht wohlfühlen würden. Mhm. Also oft ist das ja eine zweiseitige Angelegenheit, gerade in solchen Berufungsprozessen.
Was ja auch wieder interessant ist, weil in der freien Marktwirtschaft ja häufig auch davon die Rede ist, dass es nicht nur darum geht, zum Beispiel in der Probezeit, dass die BewerberInnen zeigen, was sie drauf haben, sondern dass sie diese Probezeit auch nutzen sollen, um das Unternehmen kennenzulernen, in dem sie sich dann bewegen. Das ist wahrscheinlich diese Doppeldeutigkeit, von der Sie gerade auch sprachen. Es muss im Grunde für beide Seiten passen, für die Person, die sich bewirbt und die Person oder die Institution in dem Fall, die dann anstellt. Was ist denn daneben eventuell noch besonders hilfreich, was auf den ersten Blick nicht so sichtbar ist? Also angenommen, man hat wirklich alle angeforderten Qualifikationen. Sie haben beide gesagt, Sie dachten, Sie müssen sich auf diese Stellen bewerben, die haben so perfekt gepasst. Gab es da vielleicht ein paar Indikatoren, wo Sie sagen würden, das ist besonders hilfreich?
Also bei mir war es so, das hätte ich auch vorher gar nicht so erwartet. Ich war ja nun in einem relativ großen Unternehmen und die Führungserfahrung in so einer Matrix-Organisation, wie Amazon eine war, sprich, dass man eben Dinge beeinflussen musste, ohne direkt in einem vorgesetzten Verhältnis zu stehen. Das hilft mir hier natürlich auch jeden Tag, weil die Hochschule ist eine sehr ja, demokratische Angelegenheit in vielen Dingen. Nicht in allen, aber in vielen. Und da hilft es einfach, solche, sage ich mal, Organisationsstrukturen schon mal kennengelernt zu haben und wie man sich dann da durchsetzt oder wie man die beeinflussen kann.
Was besonders hilfreich ist, was auf den ersten Blick nicht zu erkennen war, ja, Persistenz, würde ich mal sagen, also einfach die Fähigkeit, sich durchzubeißen, die man an der einen oder anderen Stelle einfach braucht, um dann auch sich in dem Hochschulbetrieb behaupten zu können.
Wenn ich mich jetzt einfach mal so in die Perspektive der Person hineindenke, die sich vielleicht bewerben möchte oder mit dem Gedanken spielt, dann stelle ich mir auch die Frage, ob ich mich überhaupt entscheiden muss. Also wenn ich mich einmal für die Stelle als Professorin in meinem Fall bewerben würde, kann ich danach dann gar nicht mehr in der freien Wirtschaft arbeiten? Parallel, gibt es da Modelle? Haben Sie da tatsächlich Erfahrungen mit?
Ja, es gibt die Möglichkeit, im geringen Umfang eine Nebentätigkeit in einem Unternehmen auszuführen. Das ist auch mitunter gewünscht, um einfach diesen Draht zur Praxis aufrechtzuerhalten. Und die Möglichkeit nutze ich persönlich eben auch, um eben dann mein Ohr ganz nah draußen bei den Betrieben und Unternehmen zu haben. Ich würde mal sagen, das soll nicht die Hauptarbeit sein. Ja, unsere Hauptarbeit ist Forschung und Lehre. Aber dass es diese Möglichkeit gibt, davon profitieren natürlich auch insbesondere unsere Studierenden, weil wir eben die neuesten Erkenntnisse dann auch wieder in die Lehre und die neuesten Herausforderungen in die Lehre und in die Forschung mit einarbeiten können. Also das ist eine tolle Möglichkeit, die uns an den FHs so gegeben wird.
Das heißt, ich kann im Grunde so ein bisschen mir offen halten, ob ich jetzt der freien Marktwirtschaft einfach den Rücken zuwende oder ob ich sage, ach, ich möchte da trotzdem noch immer mal wieder so ein bisschen den Fuß rein tippen und denken, ich kann noch mal ein bisschen was dann auch lernen. Mhm. Vielleicht ja auch sehr interessant für diejenigen, die ein bisschen die Sorge haben, dann gar nicht mehr im Unternehmenskontext stattzufinden. Das steht also einer Bewerbung erstmal nicht im Wege.
Nö, aber es ist natürlich auf kleiner Flamme, ne? Das muss man schon mal sagen. Mhm. Wenn Sie hier Forschung und Lehre ernst nehmen, dann ist die Zeit natürlich auch begrenzt, sich der Nebentätigkeit dann zu widmen. Soll auch nicht so sein, aber diese Verbindung aufrechtzuerhalten, die Möglichkeit besteht in jedem Fall.
Sie haben eben von der kleinen Flamme gesprochen. Sprechen wir doch mal über einen Prozess entlang dieser Berufung, wo man auf jeden Fall Feuer und Flamme für sein müsste, nämlich die Berufung an sich, die Bewerbung an sich. Herr Scheel, Sie sind ja selbst Teil einer Berufungskommission der FH Erfurt. Wie läuft denn so eine Berufung ab? Also worauf muss ich mich denn als Bewerberin einstellen?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, im Vergleich zu den Bewerbungen, die man so in der freien Wirtschaft tätigt, ist der Prozess aus meiner Sicht sogar angenehmer. Weil sie dieses Iterative, was man in der freien Wirtschaft hat, dass man immer weiter 3, 4, 5, 6 verschiedene Gespräche hat, an verschiedenen Terminen sich dann praktisch immer weiter hoch bespricht im Rahmen dieser Hiring-Hierarchie im Unternehmen, die gibt's hier beim Berufungsprozess in der Regel nicht. Also die 4 Berufungsverfahren, die ich begleitet oder geleitet habe, die fanden für die Kandidatinnen und Kandidaten immer so statt, dass die natürlich erstmal Arbeit reinstecken mussten in ihre schriftliche Bewerbung. Da sollte man auch sehr genau den Ausschreibungstext lesen, weil sich üblicherweise da eine Berufungskommission, also 10 Leute plus minus, schon Gedanken meistens über jedes Wort gemacht haben. Warum steht das da drin, warum nicht? Und dann ist es sehr schön, wenn man eine Vielzahl von Bewerbungen erhält, wenn dann die Kandidatinnen und Kandidaten sich auch sehr präzise auf die Ausschreibung beziehen. Aber dann hat man im Grunde nur noch einen Termin, wenn man dann ausgewählt wird aus den schriftlichen Bewerbungen, wo man zu einer Probelehrveranstaltung plus anschließendem Gespräch mit der Berufungskommission eingeladen wird. Und die Probelehrveranstaltung ist dann wieder von Fach zu Fach sehr unterschiedlich gestaltet. Das kann seminaristisch sein, das kann ein Vortrag sein, das können auch 2 kleine Veranstaltungen hintereinander sein. Und da kommt das zum Tragen, was Herr Lampert ja vorhin auch erwähnte, diesen Bezug zu den Studierenden. Und das war für mich damals auch sicherlich die größte Herausforderung, weil wenn man sehr lange aus dem Hochschulbetrieb weg war, dann ist das eine sehr unvorhersagbare Reaktion, die man da wahrscheinlich bekommt. Also ob die jetzt wegschlafen oder irgendwas ganz anderes machen oder sich konzentriert zuhören. Das konnte ich vorher schlecht beurteilen, weil einfach da die Praxis fehlt. Und das ist sicherlich für viele, die jetzt lange in der Praxis waren, auch was, wo man sich sehr gut mit beschäftigen sollte, dass diese Probelehrveranstaltung, dass die gut funktioniert. Danach der zweite Teil, das Gespräch mit der Berufungskommission, ist dann wiederum für jemanden, der viele Mitarbeiter-Hiring-Gespräche, was auch immer, geführt hat in der Praxis, wieder sehr standardmäßig. Da werden üblicherweise dann nochmal die Details abgeklopft, die für das Profil wichtig sind. Und dabei lernt man dann eben auch so die Persönlichkeiten ein bisschen näher kennen. Und umgekehrt lernt der Kandidat oder die Kandidatin eben auch das Kollegium ganz gut kennen. Und das war beispielsweise für mich damals, als ich selber durch den Prozess ging, auch ganz wichtig, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe in der Gruppe der Berufungskommission, die mich damals befragt hat.
Ich stelle mir das unfassbar herausfordernd vor, nach Jahren, in denen man das eventuell nicht mehr gemacht hat, plötzlich so eine Lehrveranstaltung als Prüfung dann auch noch selber geben zu müssen. Waren Sie da sehr aufgeregt oder dachten Sie sich, na klar, schaffe ich das? Das ist ja auch das, was ich möchte. Also man kann ja unterschiedlich an so eine Prüfung auch herangehen, ne? Man kann das selber so als Feuerprobe für sich selber nutzen und sagen, naja, wenn ich das die nächsten Jahre machen möchte, dann sollte ich jetzt auch einigermaßen Spaß dabei haben. Vielleicht merkt man dann ja auch selber, oh, ist vielleicht doch nichts für mich. Wie waren da so Ihre Erfahrungen? Erinnern Sie sich daran?
Da erinnere ich mich sehr gut. Also mein Adrenalinpegel war da sicherlich genauso hoch, wie wenn ich Jeff Bezos gegenüber sitze und meinen Businessplan für Europa präsentiere. Da sitzen jetzt ein Hörsaal oder ein Seminarraum, war das bei mir, so ungefähr 40 Masterstudierende. Und ich hatte das Thema, worüber ich zu referieren oder zu lehren hatte. Und ich habe mir vorher sehr viele Gedanken gemacht, wie man versuchen kann, das auch interaktiv zu machen und so weiter. Aber trotzdem, wenn man da vorne steht, da war der Puls schon hoch. Aber am Ende habe ich genau mir die Frage gestellt, die Sie angesprochen haben. Hier hat es mir jetzt Spaß gemacht. Und ja, das war ich dann Feuer und Flamme dafür.
Herr Lampert, wie war das bei Ihnen?
Ja, wie beim Kollegen Scheel, der Puls war sehr, sehr hoch. Ich bin in der Vergangenheit auf sehr vielen Bühnen gestanden, hobbymäßig als Musiker, 25 Jahre Musik gemacht und habe mir dann vorgestellt, ich stehe jetzt wieder auf einer Bühne und muss hier sozusagen meine Show performen. Und genauso bin ich da rangegangen. Und bei der Musik hatte ich auch immer Spaß und bei meiner Probevorlesung hatte ich auch Spaß. Und das Schöne war, ich bekam nach der Vorlesung gleich Fragen von den Studierenden und positive Rückmeldungen, sodass ich da mit einem guten Gefühl dann dort schon mal rausging.
Und dann hat man dieses Gespräch, nachdem man diese Lehrveranstaltung probiert hat. Und wie lange dauert es dann, bis man eine Zu- oder Absage bekommt?
Das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es eben nachgelagerte Prozesse, die ich damals auch überhaupt nicht verstanden habe. Und jetzt, nachdem ich, wie gesagt, in zwei Kommissionen selber der Vorsitzende war, verstehe ich es ein bisschen besser, weil man muss eben doch im Sinne unserer Selbstverwaltung sehr viele Gremien auch mit einbinden, auch die Berufungskommission. Man muss einfach, das fängt von banalen Dingen an, mit Termine zu finden, wo man dann bespricht, wie war das Ganze, welche Kandidatinnen und Kandidaten sehen wir vorne. Und das kann, bei mir ging es damals, Kudos zu meinem Berufungskommissionsvorsitzenden, recht schnell. Das hat, glaube ich, 3 Monate gedauert. In meiner ersten Kommission hat das vielleicht 5 Monate gedauert. Mhm. Je routinierter man ist als Berufungskommissionsvorsitzender, desto schneller schafft man es dann auch, Feedback zu den Bewerbungen zu geben und sodass die Menschen nicht so lange in der Warteschleife hängen. Weil man hat ja auch als Hochschule selber dran ein Interesse. Das sind ja üblicherweise sehr qualifizierte Leute, die sich bewerben. Und je länger das dauert, desto größer ist die Chance, dass die dann schon irgendwo anders untergekommen sind.
Dass die selber abspringen.
Ja.
Herr Lampert, wissen Sie, wie lange es bei Ihnen gedauert hat?
Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, wann ich den ersten Kontakt zur Ausschreibung hatte und wann ich dann berufen wurde. Und das müssten bei mir rund 2 Jahre gewesen sein.
Oh, wow.
Da bei mir noch öfter ausgeschrieben werden musste. Und deswegen, ja. Aber wie Kollege Scheel schon sagte, es klingt für einen Außenstehenden immer unglaublich lange, aber die Prozesse verlangen das am Ende und ja, das muss man versuchen zu erklären. Aber das Problem natürlich sehe ich auch, wenn wir zu lange mit diesem Verfahren brauchen, dann springen uns die Besten leider ab und das haben wir auch schon öfter mal erlebt.
Ja, dafür ist man dann halt immer noch im öffentlichen Dienst und muss da bestimmte Prozedere einhalten. Und dafür ein Verständnis zu entwickeln, ist sicherlich als Bewerber, als Bewerberin nicht schlecht. Zumindest sollte es einen niemand verunsichern, wenn man jetzt 1-2 Monate erstmal nichts gehört hat. Das kann, wie wir gerade erfahren haben, auch mal länger dauern oder, wie wir auch erfahren haben, ganz schnell gehen. Was sind denn generell die Rahmenbedingungen einer HAW-Professur an der FH Erfurt? Also wird man beispielsweise für einen bestimmten Zeitraum berufen? Muss man sich im Laufe der Zeit nochmal neu bewerben? Wie ist das bei Ihnen?
Das hängt, glaube ich, auch immer von den individuellen Stellen ab. Es gibt welche, die werden befristet ausgeschrieben. Meine Stelle war unbefristet ausgeschrieben. Trotzdem, wenn man zum ersten Mal in ein Beamtenverhältnis berufen wird, erfolgt das erstmal auf Zeit. Das heißt, man hat praktisch eine Probezeit von 3 Jahren und danach wird man dann in der Regel unbefristet beschäftigt.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben die Bewerbungsphase hinter uns, wir sind jetzt irgendwie an den Punkt gekommen, an dem wir berufen wurden, wie verändert sich denn dann der Arbeitsalltag? Ich kann mir vorstellen, dass es einen großen Switch geben muss von zum Beispiel Amazon hin zur FH Erfurt. Wie hat sich dieser Arbeitsalltag denn verändert und wie merken Sie das besonders, Herr Scheel, und dann auch gerne Herr Lampert?
Also die größte Veränderung, und das ist auch der große Vorteil aus meiner Sicht im Nachhinein, warum ich das so gerne mache, ist die Freiheit der Zeiteinteilung, die man als Hochschulprofessor hat. Wenn man in irgendeiner Führungsposition im Unternehmen ist, das sind üblich, auch wenn man sich das vielleicht als Studierender noch ganz anders vorstellt, je höher man aufsteigt in der Hierarchie, desto mehr Freiheiten hat man. Das gilt vielleicht bei der Themensetzung, aber das gilt mit Sicherheit nicht für die Freiheit, seinen eigenen Kalender so zu gestalten, wie man will, denn da sind die nächsten 3 Wochen im Regelfall komplett ausgebucht. Und da wäre es auch sehr unhöflich, meinen Mitarbeitenden gegenüber zu sagen, hier, ich möchte jetzt heute mal über was ganz anderes nachdenken. Wir lassen alle Meetings ausfallen, auf die die sich vielleicht 2 Wochen lang vorbereitet haben. Und das ist eben hier an der Hochschule ganz anders. Natürlich habe ich meine 18 Semesterwochenstunden Lehrverpflichtung. Und die müssen regelmäßig geleistet werden. Natürlich gibt es auch mal eine Deadline für einen Forschungsantrag. Aber wie ich da meine Zeit gestalte und wenn ich sage, ich möchte jetzt nächste Woche mal über das Thema XY sprechen, auch mit meinen Studierenden oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dann kann ich mir da einfach auch mal einen halben Tag oder einen Tag für Zeit nehmen. Und das ist das, was ich auch im Rückblick, glaube ich, am Ende am meisten vermisst habe in meiner Berufstätigkeit in der Praxis gegenüber der Hochschullehre. Das ist das, ja, manchmal sage ich das Paradiesische hier, dass man wirklich zum großen Teil Herr seiner eigenen Zeit ist.
Ich würde es mal so in meinem Falle umschreiben, es ist mehr Bühne als Büro. Ja, also jetzt die Vorlesungsbühne mit den 18 SWS, die wir ableisten müssen. Vorher war das bei mir im Unternehmen eben mehr Schreibtisch und jetzt der Kontakt mit vielen Studierenden, mit vielen Menschen und vorher eben mit unserer kleinen Mannschaft im Büro, das ist doch ein gewaltiger Unterschied, wieder mit einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Menschen und auch Typen und auch Herausforderungen und Problemen und Fragen, die diese Menschen, die Studierenden, Kollegen auch an einen herantragen, das ist doch ein größerer Unterschied zu seinem ja, kleinen netten Büro, wo man sich mal in kleinerer Runde dann ausgetauscht hat.
Das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, insbesondere in der Lehre, wenn man ja mit sehr vielen unterschiedlichen, Sie haben es eben Typen, zu tun hat. Ne? Es gibt welche, die sind vielleicht eher extrovertiert, manche, die sind sehr introvertiert. Es gibt manche, die mögen Präsenzveranstaltungen. Es gibt andere, die können gut vortragen. Da jeder Person ja so zu begegnen, dass sie davon den größtmöglichen Lernerfolg hat, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wie war das in Ihrer ersten Zeit? Wussten Sie sofort, wie das geht oder war das auch ein Prozess?
Bei mir in der allerersten Zeit war es so, dass ich während Corona kam und alles war digital. Und das war furchtbar auf Deutsch gesagt, weil die meisten Studierenden, man hat halt seine Vorlesung online gemacht in so einem WebEx-Tool und die meisten Studierenden hatten keine Kameras an und man hat praktisch vor einem leeren Bildschirm gesprochen. Das ist jetzt in der Präsenzlehre ganz anders. Da muss man auch und ich mich auch immer weiterentwickeln, weil auch ja, man merkt auch so, die Studierendengeneration, jedes Semester ist irgendwie schon ein bisschen anders wieder. Man muss sich da einstellen. Dinge, die in einer Veranstaltung geklappt haben und auch von den Studierenden positiv evaluiert wurden. Ja, am Ende jeder Veranstaltung haben die Studierenden ja auch die Chance, ihre Meinung zu sagen, wie gut ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Da kann es sein, dass Sachen einmal klappen und im nächsten oder übernächsten Semester die gleichen Sachen werden gar nicht mehr so positiv wahrgenommen, weil einfach die Studierendenschaft vielleicht anders zusammengesetzt oder so. Und das ist enorm spannend. Also man hat halt hier die Chance, sich jedes Jahr wieder auf ein neues Semester, auf eine neue Gruppe von Studierenden einzustellen. Das ist auch anstrengend, ganz klar, weil man kann eben nicht so seinen Stiefel permanent runterspulen, aber ist enorm erfrischend.
Ja, ich probiere immer gern Praxisprojekte mit in die Lehre einzubeziehen und ja, sehe das immer als sehr, sehr gewinnbringend für die Studierenden. Nur wie Herr Scheel auch eben gerade sagte, mit einem externen Partner nochmal zusätzlich umzugehen, ist vielleicht dann auch wieder nicht jedermanns Sache, also oder jeder Frau's Sache. Ne? Also wenn da nochmal eine dritte Partei hier sozusagen den Lernerfolg mit bewertet, indem wir hier Probleme aus deren Unternehmensalltag lösen, kommt auch nicht jeder mit zurecht. Und deswegen Wie Herr Scheel sagte, das kann bei manchen Gruppen gut funktionieren, bei manchen dann auch eher wieder weniger. Ja. Und manchmal kommen wir auch nicht umhin, dass wir einfach unsere klassischen Frontalvorlesungen machen, wo wir auch einen Theorieteil vermitteln müssen. Ja. Wir versuchen immer, Formate zu finden, die interaktiv sind, aber manchmal ist eben auch Theorie dabei, die wir auch im klassischen Sinne vermitteln müssen.
Man denke da jetzt nur mal an die Einführungsvorlesung. Ne? Ich erinnere das auch noch gut bei mir. Das war nicht groß interaktiv, das war auch nicht groß didaktisch fordernd. Das ist halt wirklich auswendig lernen und Theoriezugänge zu finden. Ne? Und ja, verstehe ich total gut, dass man das dann auch nicht immer so machen kann.
Trotzdem würde ich gerne dem Zögern von Herrn Lampert da voll zustimmen, weil wir machen das wirklich ungern. Und ich würde es eben vielleicht auch nochmal in den Kontext setzen, wo ich mich in den letzten Monaten, ja im letzten Jahr eigentlich wirklich nochmal hinterfragt habe, was wir als Hochschullehrer heutzutage mit den Tools, die es heute gibt, wirklich anzubieten haben als Wert für die Studierenden. Ja, wenn wahrscheinlich gut die klassische Vorlesung, die Frontalvorlesung ist totgesagt seit dem Buchdruck wahrscheinlich. Aber und jetzt mit YouTube noch mehr, ja, zu jedem Thema finde ich wirklich eine Handvoll von tollen YouTube-Videos, die das wahrscheinlich inhaltlich interessanter rüberbringen kann, als ich das in einer Live-Vorlesung. Dann habe ich bis vor 2 Jahren mir selbst gesagt, naja, aber den Wert, den ich bringe, ist immer noch des individuellen Coachings für die Studierenden. Das jetzt in meiner einführenden Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Vorlesung kann ich auch nicht mehr so ganz reinen Gewissens sagen, denn wenn ich die Fragen, die die Studierenden stelle, wenn ich die bei ChatGPT oder irgendwelchen ähnlichen Tools eingebe, dann werden die da auch sehr individuell und zum Teil sehr gut beantwortet. Und dann muss ich mich dann doch immer hinterfragen, was für Werte ich als Hochschullehrer heute den Studierenden biete. Und ich habe ein paar Antworten, aber für mich selber gefunden, aber das entwickelt sich natürlich auch immer weiter dann.
Aber da muss ich natürlich direkt neugierig reinspringen. Welche Vision haben Sie denn? Wo sollte es denn noch hingehen zu genau diesem Themenfeld?
Ja, also ich denke halt, wir haben die Möglichkeit, die Vernetzung mit der Praxis anzubieten. Sei es durch Projekte, sei es durch Abschlussarbeiten. Und viele meiner Studierenden machen beispielsweise ihre Bachelor- oder Masterarbeit in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen. Das ist enorm spannend für die. Das ist auch spannend für mich, weil ich dann in ganz unterschiedliche Branchen hier und Unternehmensgrößen, beispielsweise von einer Schlauchweberei hier in Thüringen bis zum Weltmarktführer Carl Zeiss, Projekte betreuen kann im Rahmen von solchen Abschlussarbeiten. Und diese Vernetzung und auch das Netzwerk, was ich selber habe, ja, also meine Top-Studenten, die haben mit Sicherheit überhaupt kein Problem, einen Job zu finden. Ganz im Gegenteil, da sitzen eine Handvoll von Leuten, meiner ehemaligen Kollegen, mir auf der Tasche und sagen, hier hast du nicht einen dafür. Aber auch das Netzwerk, was die Studierenden unter sich bilden, ist enorm wertvoll und spricht nach wie vor meiner Meinung nach für ein Studium an so einer Präsenzhochschule und gerade an einer Fachhochschule.
Das ist ja genau das, was wahrscheinlich auch ein großer Mehrwert ist. Sie sind ja wirklich ganz aktiv vernetzt in der freien Wirtschaft. Sie haben da die Erfahrung, Sie waren außerhalb der Lehre in genau diesen Kreisen drin und haben da diese Kontakte und davon profitieren dann am Ende auch die Studierenden.
Ganz genau, ja.
Aber auch wichtig, ne, das Netzwerk am Leben zu erhalten, sich da noch aktiv zu beteiligen. Da gibt es verschiedene Institutionen, Verbände, wo wir auch angehalten sind oder meiner Meinung nach auch angehalten sind, sich dort berufsständisch noch zu engagieren.
Gibt es denn auch etwas, was Sie jetzt heute vermissen an der Hochschule, was Sie in Ihrem vorherigen Job gerne gemacht haben oder genossen haben?
Schnelligkeit würde ich jetzt mal aus dem Bauch rausschießen. Ja, also unsere Verwaltung macht einen unheimlich tollen Job, aber sie sind natürlich an gewisse Regularien gebunden, die eben das Ganze etwas zeitlich ja, möglicherweise verzögern. Das liegt nicht an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, sondern einfach an den Regularien. Und Das konnte man natürlich in einem kleinen Unternehmen, wie ich es war, etwas umgehen und einfach eine Entscheidung treffen und dann stand die. Und hier muss ich eben viele Stellen einbinden. Und ja, da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen, ja.
Ja, also ich würde auch sagen, wenn Sie von Vorurteilen sprechen, die man vorher so gehabt hat, haben sich davon welche bestätigt, dann ja, es gibt viele Formulare, ja, und die müssen auch alle ausgefüllt werden. Aber auf der anderen Seite, ein anderes Vorurteil, was ich hatte und was ich vielleicht nicht ganz so bestätigt ist die Frage, ob man oder wie stark man hier ein Einzelkämpfer ist, auch im Dickicht dieser ganzen Regularien. Und da habe ich schon hier sehr viele helfende Hände kennengelernt. Man hat natürlich nicht, wie man es vielleicht von der freien Wirtschaft gewohnt ist, seinen Assistenten, seine Sekretärin, was auch immer, die einem hilft. Aber hier hat man vom Dekanat bis zum Rechenzentrum bis zu den zentralen Organisationen doch sehr, sehr viele Mitarbeiter, die einem helfen, gewisse Formulare auszufüllen, um ganz banal anzufangen oder auch dann auch den Weg durch verschiedene Prozesse zu finden. Und da ist man eben nicht so auf sich alleine gestellt, wie ich das am Anfang befürchtet hatte und wie auch ehrlicherweise manche meiner Kollegen an anderen Hochschulen mir das vorher gesagt haben.
Ja, interessant. Wenn wir da über Vorurteile mal sprechen, da können wir ja mal direkt anknüpfen. Ein Vorurteil, was ich wahrscheinlich habe, ist, dass Fachhochschulen, so könnte man ja meinen, sehr statische Gebilde sind, ne? Besonders im Vergleich zu Unternehmen. Also Herr Lampert, Sie haben eben gerade das Thema Schnelligkeit noch einmal angesprochen. Jetzt ist es ja aber so, dass insbesondere auch Fachhochschulen ja in enormen Transformationsprozessen stecken. Wo ist denn hier großes Potenzial? Was sehen Sie hier?
Also ich sehe nach wie vor, die Vernetzung mit der Praxis ist noch stärker möglich, als wir es momentan machen, auch als ich es momentan mache. Gerade in meinem Bereich Operations Management, Supply Chain, Logistik, Betriebswirtschaftslehre. Wir sind hier gerade in Erfurt in einem Logistikknoten. Wir haben E-Commerce-Unternehmen von Zalando bis Amazon, Media Saturn, alle hier vor Ort mit ihren Logistikzentren. Wir können da so viele Projekte machen, die interessant sind für Studierende, die die Forschung weiterbringen. Da sehe ich ein großes Potenzial für jetzt mich persönlich, wie ich hier die als Hochschullehrer auch mich weiterentwickeln möchte.
Ja, das sehe ich erstaunlich ähnlich, Herr Scheel. Also ich habe immer diesen Begriff der unternehmerischen Hochschule vor mir. Ja, also wir sollten da den Kontakt noch viel mehr suchen und gerade auch in meinem Themenbereich, dem gärtnerischen Pflanzenbau. Erfurt ist ja eine alte Gärtnerstadt und gerade dort sollten wir uns näher an die Unternehmen wieder wagen und das Ohr dort anlegen, wo denn Probleme zu lösen sind, die wir gemeinsam eben in der Forschung angehen können und gleich wieder zurückspulen an die Studierenden.
Wenn wir jetzt uns einmal überlegen, dass wir eben gerade schon über Visionen gesprochen haben, über Optimierungspotenziale, über Dinge, die wir besser machen können, kann man ja vielleicht auch auf individueller Ebene mal zurückblicken. Denn Sie beide, Sie blicken ja auf sehr vielfältige Karrieren auch zurück mit ganz unterschiedlichen Stationen und auch mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Was haben Sie denn mit Blick auf Ihre HAW-Professuren vom Leben gelernt? Oder anders gefragt, was wissen Sie denn jetzt besser?
Ich würde mal sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und was ich jetzt besser weiß, dieser Zauber kann am Anfang vielleicht auch mal zum Fluch werden, ja, wenn man unterschätzt, was 18 SWS Lehre und dann der Übergang von dem eigenen Unternehmen in die Hochschule, wo man auch noch eine Menge zu tun hat an Übergabe etc., sich dann alles in einem Semester oder in wenigen Wochen bald. Ja, da wird, wie gesagt, der Zauber vielleicht schnell mal zum Fluch. Und das habe ich gelernt, dass man eine solche Position und den Übergang dorthin nicht unterschätzen darf. Ja, also ich wurde gewarnt vorher, aber ich dachte, ja, Lehre, ne? Ich hatte ja auch Lehraufträge. Aber das volle Deputat ist dann natürlich schon nochmal eine andere Nummer.
Herr Scheel, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich würde sagen, mein größtes Learning aus den letzten 3 Jahren war, dass ich sage, man ist nie zu alt, nie zu jung, um so einen Schritt zu machen. Ich habe hier sicherlich als einer der Ältesten, ich bin mit über 50 hier berufen worden, bin dann hier vom Alter her einer der Ältesten im Kollegium, aber von der Zugehörigkeit immer noch einer der Jüngeren. Gleichzeitig habe ich erlebt, wie jetzt andere relativ junge Kollegen auch neu berufen wurden. Ich glaube, einem Kollegium tut diese Mischung unheimlich gut und da macht es unheimlich viel Spaß und das ist auch unheimlich wichtig. Und von daher würde ich jedem und jeder, die mit dem Gedanken spielt, sagen, es gibt da kein falsches Alter, einfach mal machen und es ausprobieren.
Herr Schiller, Herr Lampert, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss.
Das war die erste Folge von Future Fusion, Lehre plus Praxis, die HAW-Professur. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und direkt wissen möchten, ob die FH Erfurt eine passende Professur für Sie ausgeschrieben hat, dann gehen Sie doch auf fh-erfurt.de. Sie wollen lieber direkt in den Austausch gehen? Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der Folgenbeschreibung. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition. Und auch hier spreche ich wieder mit 2 Professoren der FH Erfurt. Hören Sie also gern wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.